Als das Wiccanish Inn vor ihm auftauchte, hatte die kurze Pause abseits menschlicher Gesellschaft ihre Wirkung getan. Jetzt, wo es einigermaßen aufgeklärt hatte, konnte er sich mit seinen Unterlagen in aller Ruhe an den Strand setzen. Eine Weile würde das Licht noch reichen. Vielleicht, dachte er, während er die hölzernen Treppen hinabstieg, die vom Hotel in steilem Zickzack zum Meer hinunterführten, würde er sich anschließend ein Abendessen im Wiccanish gönnen. Die Küche war ausgezeichnet. Und die Vorstellung, unerreichbar für Walker und sein dämliches Getue hier zu sitzen und den Sonnenuntergang zu sehen, besserte seine Laune um ein weiteres. Etwa 10 Minuten, nachdem er mit Samtkladde und Laptop einen umgestürzten Baum in Beschlag genommen hatte, sah er eine Gestalt über die Treppen herunterkommen und den Strand entlang schlendern. Sie hielt sich nah am silberblauen Wasser. Es war Ebbe, der Sand im späten Sonnenlicht gesprenkelt von Treibholz. Die Person legte keine besondere Eile an den Tag, aber es war offensichtlich, dass sie in weitem Bogen Anahuacs Baum ansteuerte. Er runzelte die Stirn und versuchte, so beschäftigt wie möglich auszusehen. Nach einer Weile hörte er das weiche, knirschende Geräusch näher kommender Schritte. Angestrengt starrte er auf seine Unterlagen, aber mit der Konzentration war es vorbei. »Hallo«, sagte eine dunkle Stimme. Anahuac schaute auf. Vor ihm stand eine zierliche, attraktive Frau mit einer Zigarette und lächelte ihn freundlich an. Sie mochte Ende 50 sein. Das kurzgeschnittene Haar war eisgrau, das Gesicht gebräunt und von unzähligen Falten und Fältchen durchzogen. Sie ging barfuß, trug Jeans und eine dunkle Windjacke. »Hallo«, es klang weniger schroff, als er beabsichtigt hatte. Im Moment, da er den Blick zu ihr hob, empfand er ihre Anwesenheit plötzlich nicht mehr als störend. Ihre Augen, von tiefem Blau, funkelten vor Neugierde. In ihrer Jugend musste sie sehr begehrt gewesen sein. Immer noch strahlte sie etwas unbestimmt Erotisches aus. »Was tun Sie hier?«, fragte sie. Unter anderen Umständen hätte er es bei einer nichtssagenden Antwort belassen und wäre einfach weitergezogen. Es gab viele Wege, Menschen klarzumachen, dass sie sich zum Teufel scheren sollten. Stattdessen hörte er sich folgsam antworten. »Ich arbeite an einem Bericht über Beluga-Wale.« »Und Sie?« Die Frau zog an ihrer Zigarette. Dann setzte sie sich neben ihn auf den Baumstamm, als habe er sie dazu eingeladen. Er musterte ihr Profil, die schmale Nase und die hohen Wangenknochen, und plötzlich dachte er, dass sie gar keine Fremde war. Er hatte sie schon irgendwo gesehen. »Ich arbeite auch an einem Bericht«, sagte sie. »Aber ich fürchte, keiner wird ihn lesen wollen, wenn es soweit ist, ihn zu veröffentlichen.« Sie machte eine Pause und sah ihn an. »Ich war heute auf ihrem Boot.« Daher kannte er sie also. Eine kleine Frau mit Sonnenbrille und über den Kopf gezogener Kapuze. »Was ist los mit den Walen?«, fragte sie. »Wir haben keinen einzigen zu Gesicht bekommen.« »Es sind keine da.« »Warum nicht?« »Darüber mache ich mir pausenlos Gedanken.« »Sie wissen es nicht?« »Nein.« Die Frau nickte, als sei ihr das Phänomen bekannt. »Ich kann nachempfinden, was Ihnen durch den Kopf geht. Meine kommen auch nicht, aber im Gegensatz zu Ihnen kenne ich den Grund.« »Ihre was kommen nicht?« »Vielleicht sollten Sie nicht länger warten, sondern suchen«, schlug sie vor, ohne auf seine Frage einzugehen. »Wir suchen ja.« Er legte die Kladde beiseite und wunderte sich über seine Offenheit. Es war, als spräche er mit einer alten Bekannten. »Wir suchen auf jede erdenkliche Weise.« »Und wie machen Sie das?« »Über Satellit, Fernbeobachtung. Wir sind außerdem in der Lage, die Bewegungen der Gruppen via Echoortung zu lokalisieren. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Und trotzdem gehen die Ihnen so einfach durch die Lappen?« »Niemand hat damit gerechnet, dass sie ausbleiben. Anfang März gab es noch Sichtungen in der Höhe von Los Angeles, und das war's.« »Vielleicht hätten Sie besser hingucken sollen.« »Ja, vielleicht.« »Und alle sind verschwunden?« »Nein, nicht alle.« Anahuac seufzte. »Das ist ein bisschen komplizierter. Wollen Sie es hören? Sonst hätte ich nicht gefragt.« »Es sind Wale hier. Residents.« »Residents?« »Vor Vancouver Island beobachten wir 23 verschiedene Arten von Walen. Manche ziehen periodisch durch. Grauwale, Buckelwale, Minkwale. Andere leben in der Region. Wir haben alleine 3 Arten von Schwertwalen.«
»Schwertwale?«
Orcas. Ah, Killerwale. Die Bezeichnung ist blanker Unsinn, sagte Anahuac ärgerlich. Orcas sind freundlich. Es gibt keine verbrieften Angriffe auf Menschen in freier Natur. Killerwal, Mörderwal, diesen Quatsch haben Hysteriker wie Cousteau in die Welt gesetzt, der sich nicht entblödete, Orcas als Volksfeind Nummer 1 zu bezeichnen. Oder Plinius in seiner Geschichte der Natur. Wissen Sie, was der schreibt? Eine ungeheure Masse Fleisch, bewaffnet mit barbarischen Zähnen. So ein Schwachsinn. Können Zähne barbarisch sein?
Zahnärzte können barbarisch sein.
Sie nahm einen Zug von ihrer Zigarette.
Okay, begriffen. Was heißt eigentlich Orca?
Anahuac war überrascht. Diese Frage hatte ihm noch keiner gestellt.
Es ist die wissenschaftliche Bezeichnung.
Und was bedeutet sie?
Orcinus Orca, der dem Totenreich angehört.
Fragen Sie mich jetzt um Himmels Willen nicht, wer auf sowas gekommen ist.
Sie schmunzelte in sich hinein.
Sie sagten, es gäbe 3 Arten von Orcas.
Anahuac zeigte hinaus auf den Ozean.
Offshore-Orcas. Über die wissen wir sehr wenig. Sie kommen und gehen, meist in großen Verbänden. Im Allgemeinen leben sie weit draußen.
Transient-Orcas wiederum leben nomadisch und in kleinen Gruppen. Vielleicht entsprechen sie am ehesten ihrem Bild des Killers. Sie fressen alles Mögliche, Seehunde, Seelöwen, Delfine, auch Vögel, sie greifen selbst Blauwale an. Hier, wo die Küste felsig ist, bleiben sie ausschließlich im Wasser. Aber in Südamerika finden sie Transients, die am Strand jagen. Sie kommen aufs Trockene und greifen sich Robben und anderes Getier. Faszinierend.